Machen wir Frieden oder haben wir Krieg ist der Titel eines Buches von Tom Königs, der höchste UN-Vertreter in den entscheidenden Jahren in Afghanistan, wie es im Vorwort oder auch auf dem Titel heißt. Der ist heute bei uns am Mikro. Tom Königs, wie ist es? Haben wir Frieden? Haben wir Krieg in Afghanistan?
Wir haben zweifellos einen Krieg dort. Aber in den Jahren 2005, 6 und 7 war es nicht klar, wo sich das hin entwickelt. Und deshalb das Buch, das in der Zeit, das sind ja Aufzeichnungen aus dieser Zeit, ist deshalb auch ein Buch des Zweifels. Die Offenheit der Situation, die in gewisser Weise auch jetzt noch offen ist, die Selbstzweifel, ob man da das Richtige macht oder genug macht oder mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, wie man zum Beispiel Friedensverhandlungen einleitet, das bestimmt das Buch. Auf der anderen Seite aber auch Alltag in einer UN-Organisation, Alltag in einem schwierigen Land, in einem sehr schönen Land, mit sehr interessanten und auch sehr freundlichen Menschen und auch oft die Absurdität mancher der Aktivitäten, die man entweder im repräsentativen Bereich oder auch in anderen Bereichen macht, mitmacht oder entdeckt. Deshalb ist das Buch leicht zu lesen, trotzdem aber ein sehr ernsthaftes Buch, finde ich.
Und also wir hören hier von orthodoxen Methoden oder auch von komplexen Machtmechanismen ist die Rede, also denen Sie einerseits gegenübergestanden haben. Unorthodoxe Methoden bezieht sich dann eher darauf, dass Sie nicht als klassischer Diplomat in die Dienste der UN gekommen sind und vielleicht da andere Dinge angewandt haben, wie man es üblicherweise kennt. Haben Sie ein Beispiel parat für sowas?
Also ich habe immer den Leuten sehr genau zugehört und habe mir überlegt, wie kommen denn bestimmte Sachen an, die wir machen. Und wenn wir sehr stark auf Repräsentation gehen, dann liegen wir eigentlich immer falsch. Wenn wir aber pragmatisch und vor Ort sind, dann fällt es uns leichter, auch richtig zu liegen. Und ich bin gerne vor Ort, ich bin gerne mit den Leuten zusammen. Wir haben zum Beispiel unsere Präsenz, die Präsenz der Vereinten Nationen erweitert in die Dörfer, weil ich finde, dass alle Menschenrechtsverletzungen örtlich sind. Alle Probleme fangen erstmal vor Ort an. Und da bin ich hingegangen und habe mich dann mit den Leuten unterhalten und habe versucht, eine Lösung zu finden. Mal hat es was geholfen, mal hat es nichts geholfen.
Wie stellt man sich das vor, ganz konkret in Afghanistan? Kommt da ein Riesenkonvoi mit UN-Fahnen irgendwie auf so ein kleines Dorf gefahren und dann kommt der UN-Sondergesandte irgendwie da raus? Und wie spricht der mit den Leuten?
Also ich fühle mich nicht so wichtig, wie die Leute mich nehmen. Und wenn man in ein Dorf kommt, wo man ein Büro eröffnen will, dann spricht man natürlich als erstes mit dem Gouverneur und der Gouverneur lädt einen ein, zunächst zu einem Tee und dann zu einem Mittagessen. Und das ist eine ganz feierliche Veranstaltung. Aber zum Beispiel gibt es bei den ganzen Provinzkomitees dank einer Quotenregelung in der Verfassung auch 3 oder 4 Frauen. Ich hatte auch Mitarbeiterinnen, deshalb waren die Gäste Männer und Frauen. Nun sitzen die Frauen üblicherweise ganz hinten am Tisch. Ich hatte meinen Kolleginnen gesagt, die Frauen müssen erfolgreich sein. Das hilft. Deshalb haben die sich mit Selbstverständlichkeit zu den Frauen gesetzt. Jetzt sagt der Gouverneur, aber die Gäste sitzen hier vorne. Daraufhin sagte die Frau, ja, aber ich sitze bei den Frauen. Also wurden die Frauen mit dem weiblichen Gast nach vorne gebracht und haben zum ersten Mal jetzt nun ganz vorne auch repräsentativ sichtbar gesessen. Ich habe dann darauf geachtet, dass sie auch reden, dass sie auch zu Wort kommen. Und das war für den Gouverneur oft neu. So setzt man Akzente auf der einen Seite, benutzt aber auch die Repräsentation, die Würde, die Präsenz, um Leute nach vorne zu bringen. Das ist insgesamt der internationalen Gemeinschaft mit den Parlamentarierinnen recht gut gelungen. Denn wir haben jetzt, und das ist neu für Afghanistan, sehr explizite, sehr redegewandte, sehr starke Frauen in den Parlamenten. Wenige, aber der Prozentsatz mit 30% ist ja ungefähr so wie im Bundestag.
Jetzt sind Ihre Mission ist ja schon eine Weile vorbei. Sie waren, glaube ich, 2011, also Anfang letzten Jahres, das letzte Mal in Afghanistan, und 2014 soll diese Mission oder die Intervention eigentlich zu Ende sein. Wie blicken Sie Richtung 2014?
Also zunächst mal, das Datum 2014 ist ein Fakt, das sich aus drei Entscheidungsbereichen speist. Der größte dort engagierte Partner sind die Vereinigten Staaten. Auch die deutschen Soldaten sind ja nur 4% der gesamt dort anwesenden Soldaten. Die Amerikaner haben gesagt, Abzugsdatum 2014. Das zweite ist, aus innenpolitischen Gründen, das zweite ist auch in Deutschland, die innenpolitischen Gründe sprechen für einen Abzugstermin. Wir gehen mit den Amerikanern zusammen dort raus, 2014. Aber auch die Afghanen selbst sagen, der Nutzen der internationalen Präsenz, militärischen Präsenz genau genommen, nimmt ab. Die Soldaten werden weniger beliebt, sie können auch weniger machen, können sich auch weniger bewegen. Und wir müssen dann irgendwann auch unsere Sache selbst in die Hand kriegen. Auf einen Punkt gebracht hat mir der Außenminister gesagt, kein Land übersteht eine Besetzung unbeschadet und kann das ewig ertragen. Am allerwenigsten die Afghanen.
Konnten Sie diesem berühmten Zitat von Herrn Struck, Verteidigungsminister seinerzeit, was abgewinnen, dass unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt wird?
Es gibt drei Gründe, weshalb wir nach Afghanistan gegangen sind und dort engagiert waren und sind. Das eine ist Solidarität mit den Vereinigten Staaten. Das war ein Angriff von Al-Qaida auf die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben reagiert. Der Bundeskanzler hat gesagt, Solidarität. Ein ganz wichtiger Punkt. Mit den befreundeten Nationen. Die Amerikaner waren auch solidarisch Deutschland gegenüber mit großen Opfern. Das war der erste Impuls. Der zweite ist, wir können uns in der globalisierten Welt kein Terroristennest leisten, das von einem Staat unterstützt wird. Und das hat Struck wahrscheinlich gemeint. Wenn von dort ein Strom von Terroristen, die staatliche Unterstützung finden, in die Welt kommt, dann ist das nicht zu ertragen. Das sehen die Spanier und die Engländer, die beide solche Angriffe ertragen mussten, natürlich anders wie Deutschland, das davon bisher verschont worden ist und hoffentlich bleibt. Und der dritte Punkt ist, Afghanistan ist ein armes Land, ein sehr armes Land, das der Unterstützung bedarf. Es ist ein unsicheres Land, das auch da der Unterstützung bedarf. Hätte man sich sehr frühzeitig auf den Aspekt konzentriert als Deutsche, zum Beispiel Polizeiaufbau, stünden wir jetzt sehr viel besser da.
Stichwort internationale Solidarität, was Sie angeführt haben. Ja, also Sie kommen ja aus einer Bewegung, historisch gesehen, wo internationale Solidarität einen ganz anderen Sound gehabt hat. Wenn man an die Befreiungsbewegung in Südostasien denkt, wenn man an die Befreiungsbewegung in Lateinamerika denkt. Also hat sich dieses Bild einer internationalen Solidarität für Sie im Rahmen dieses Lebensprozesses auch verändert oder in Ihren Handlungen? Sie waren ja in Guatemala, Sie waren im Kosovo und da sind ja viele Erfahrungen auf Sie eingeströmt.
Ich habe gelernt, dass sowohl in der Prävention von großen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen und Kriegen als auch im Umgang mit Kriegen oder Konflikten der menschenrechtliche Gesichtspunkt der wichtigste ist. Und Menschenrecht heißt Menschenrechte fördern, auf die Einhaltung achten, aber auch Opfer anhören, die Perspektive der Opfer beziehen. Und das hat sich bei mir verändert. Ich gehe jetzt an solche Konflikte viel stärker von der Perspektive der Opfer heran. Deshalb habe ich in Afghanistan und in den anderen Missionen, wo ich gearbeitet habe, auch immer den Menschenrechtsaspekt, den alle diese UN-Missionen, die Zivilen haben, in den Vordergrund gestellt und versucht voranzubringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Frage der zivilen Opfer ist erst langsam diskutiert worden. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, erstens, dass es diskutiert wird, dass die Opfer gezählt werden, dass die Opfer mit allen Mitteln vermindert werden und dass es ein politisches Bewusstsein gibt, dass zivile Opfer solcher Konflikte vermieden werden müssen. Da bin ich nur etwas vorangekommen. Dabei immerhin steht dieses inzwischen im Mandat der UN-Mission, im Mandat von ISAF und ist auch sehr deutlich in die deutsche Debatte eingegangen. Das ist ein Fortschritt, wenn auch nur ein gradueller.
Mhm. Wie fühlt sich das für so einen hochrangigen, Sie haben gesagt, Sie selber legen da nicht so einen Wert drauf, aber wie fühlt es sich für so einen hochrangigen Diplomaten an, wenn er sich in so einem Land mit rumänischen Bodyguards umgibt, um seine Sachen zu machen? Der Diplomat wird dort mit Waffengewalt geschützt, um von A nach B zu gelangen. Man fährt im Konvoi. Was ist das für ein Leben?
Das ist ein bisschen ein Kampf. Also ich mag keine Repräsentation. Ich bin auch nicht ein sehr ängstlicher Mensch. Ich reise aber nie alleine. Deshalb muss ich auch für die mit mir reisen und mit mir fahren, mitdenken. Deshalb muss ich auch mit der Sicherheit zusammenarbeiten. Aber zum Beispiel habe ich manche Sachen eben anders gemacht. Ich habe mich nie auf Bilder mit meinen Sicherheitsleuten abbilden lassen. Ich habe immer vorne im Auto gesessen, damit ich gut sehen kann. Ich bin auch immer auf die Leute zugegangen und habe mich nicht davon abbringen lassen, dass ich eben ein ganz normaler Mensch bin. Ich habe auch immer darauf geachtet, dass wir vernünftig fahren, weil leider diese Konvois dann zu zweit oder zu dritt dann fahren wie die Wildsäue. Auch das meines Erachtens geht nicht. Und da kann man als bei den Vereinten Nationen als zivile Mission auch Zeichen setzen. Ich habe auch einen Fahrer, der durch eine Pfütze gefahren ist und eine Frau völlig bespritzt hat, gezwungen anzuhalten. Ich habe mich bei der Frau entschuldigt, habe mich dafür darum gekümmert, dass die Kleider wieder sauber wurden und habe den Fahrer entlassen. Weil ich das auch deutlich machen wollte, wir sind da Gäste, wir werden als Gäste behandelt. Dass man in einer diplomatischen Funktion dann plötzlich mit Exzellenz angeredet wird, da schauere ich bis zum heutigen Tage, wenn das jemand zu mir sagt. Und es lächert mich auch. Und diesen albernen Aspekt von dieser Würde des Diplomaten, die habe ich auch im Buch geschildert.
Und fühlt man sich zu einer solchen Aufgabe berufen, wenn man diese Vielzahl der Missionen anguckt?
Nein, da fühlt man sich nicht berufen, sondern wenn man älter wird, lernt man, dass man bestimmte Qualitäten hat und dass man bestimmte andere Qualitäten nicht hat. Und wenn man gesagt kriegt, geh doch dahin, dann lohnt es sich zu überlegen, ist man der Richtige und wenn man gebeten wird, warum wird man gebeten? Ich konnte immer relativ gut auch internationale Teams zusammenhalten und mit denen arbeiten. Selbst Teams, die vorher zerstritten waren und selbst Teams, die dann leider danach wieder zerfallen waren. Ich sehe eine unglaubliche Produktivkraft in einem sehr heterogenen Team. Nach Nationen, Männer, Frauen, das ist für die Menschenrechtsarbeit unglaublich wichtig. Und deshalb bin ich zweimal vom Generalsekretär der Vereinten Nationen in Missionen geschickt worden, wo das Führungsteam zerstritten war. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Oder ich lege einen Schwerpunkt auf Menschenrechte und kriege es da auch hin, meine Leute dafür zu begeistern. Das war in Afghanistan dringend notwendig, weil es dort sehr schwierig ist, Menschenrechtsarbeit zu machen. Ich kam aber sofort gut mit den dortigen, örtlichen Menschenrechtsaktivisten aus. Oder ich kann gut mit Afghanen. Ich weiß nicht warum. Viele Leute, die dort sind, die länger dort sind, sehen diesen Charme der Bevölkerung. Nicht nur der Landschaft, sondern auch der Bevölkerung. Das ist einfach schön mit Leuten, die so auf einen eingehen, so zuhören, so gastfreundlich sind, obwohl sie sehr arm sind, zusammenzuarbeiten. Das hilft.
Abschließend vielleicht noch eine Frage. Was nimmt man von so einer Mission mit, wenn man dann raus ist und dann wieder in sein, ich sag mal in Anführungszeichen, tristes Heimatland zurückkehrt?
Die schönste Zeit in meinem Berufsleben, einerseits, weil ich tolle Teams hatte, Leuten, mit denen ich nach wie vor in Verbindung stehe, in wunderschönen Ländern gearbeitet habe, Guatemala und Afghanistan vor allem, aber auch Kosovo, und dass man eine Verantwortung und Handlungsmöglichkeit hatte, die weit über das hinausgeht, was man als Stadtkämmerer von Frankfurt oder vielleicht sogar als Minister hätte. Da kriegt man einen Auftrag, man hat Unterstützung von einer relativ kleinen Zentrale, 5% Overhead, und kann dann machen. gut oder schlecht. Und diesen Handlungsrahmen, so einen breiten Handlungsrahmen, haben sie sonst nie in der Exekutive. Und das nimmt man mit, das ist eine Berufserfahrung. Dazu kommt für mich, unter Kofi Annan gearbeitet zu haben, ist für mich nach wie vor eine Ehre.
Okay, Tom Königs, bis hierher ganz herzlichen Dank.
Danke auch.